hat Umm Hanik, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein, sie hat zwei ihrer Schwäger den Schutz gewährt und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam hat diese Sache von ihr akzeptiert und somit sind sich die Gelehrten nach Übereinkunft einig, dass auch eine Frau das Recht hat, anderen Menschen Schutz zu gewähren, genauso wie ein Mann. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir eine kurze Pause. Barakallahu fikum. Und dann machen wir inshallah nach 5 Minuten weiter. Möge Allah euch dafür belohnen. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Im Namen Allahs, aller Barmherzigen, Allah, 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 Allah Segen heil. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind jetzt sozusagen dabei, zu resümieren und zusammenzufassen, was für Lektionen man profitieren kann aus dieser gewaltigen Begebenheit, von der wir Muslime bis an den heutigen Tag profitieren. Denn diese Stadt Mekka ist nicht nur eine heilige Zone, das ist auch in Medina, aber Mekka ist sozusagen die Hauptstadt für alle Herzen, für alle Muslime auf der gesamten Welt. Und jeder Muslim wünscht sich auch nur ein einziges Mal mindestens in seinem Leben dieses Haus zu besuchen. Und jeder mit gesundem Herzen wünscht sich, wenn er dieses Haus einmal besucht hat, es ein weiteres Mal zu besuchen und am liebsten sogar dort zu bleiben. Insofern, liebe Geschwister, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag auch die Zeitehe, die sogenannte Nikah oder Zawaj al-Mut'a auf Arabisch, aufgehoben. Zeitehe bedeutet, dass man eben, wie der Name sagt, man heiratet, allerdings einigt man sich auf eine bestimmte Zeit, indem man sagt, diese Hochzeit gilt aber nur für ein Jahr, zwei Monate, eine Woche, wie auch immer. Und das war eine Zeit lang erlaubt, und zwar 3 Tage lang. Und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten. Und offensichtlich, wie manche Gelehrte sagen, gab es 2 Phasen, in der das erlaubt war. Und somit wurde es 2-mal verboten. Einmal war es vor der Befreiung von Khaybar erlaubt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es am Tag von Khaybar verboten. Das heißt, am Tag, an dem die Stadt Khaybar erobert wurde. Und danach war es am Tag der Befreiung von Mekka erlaubt. Und nach 3 Tagen wurde es für immer und ewig bis zum Tag der Auferstehung verboten. Und hier zeigt sich auch eine sehr wichtige Lektion für uns Muslime, dass wir, wenn wir eine Sache sehen, die Allah Azza wa Jal verabscheut bzw. verboten hat, dann verabscheuen wir diese Sache und verbieten sie, weil Allah sie verabscheut und weil Allah sie verboten hat. Ansonsten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas erlaubt, dann ist es erlaubt. Und wenn er es heute verbietet, dann ist es heute verboten. Und wenn er es morgen erlaubt, dann ist es morgen erlaubt. Genauso wie zum Beispiel das Tier, das Fleisch von Eseln verboten war, zuvor aber erlaubt war. Das heißt, man durfte am Anfang des Islam, durfte man Eselfleisch essen. Und es war halal. Und es war tahir, es war rein. Als Allah subhanahu wa ta'ala es verboten hat, wurde es verboten und unrein und najis. Und so das Herz des Gläubigen wandert und schlägt immer nach dem aus, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gerne hat. Und das ist die wahre Gottergebung und nicht, dass man die Urteile Allahs nur akzeptiert, wenn sie übereinstimmen mit dem, was man gelernt hat oder mit dem, was man in seiner Umgebung für gut empfindet. Und das ist kein Islam, das ist keine Gottergebenheit. Gottergebenheit bedeutet, dass du dass du Allahs Religion so annimmst, wie Allah es genommen hat. Allah sagte, udkhulu fis-silmi kaffah. As-Silm bedeutet hier der Islam. Das heißt, tretet allesamt in den Islam ein oder tretet vollkommen in den Islam ein. Ihr sollt den Islam als Ganzes annehmen. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, hat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, auch ein wichtiges Urteil gesprochen in Bezug auf wem Kinder zugesprochen werden. Und zwar haben sich 2 Männer gestritten. Und zwar, es gab einer war von ihnen Sa'd ibn Abi Waqqas und der andere war Abd ibn Zam'a. Und sie beide haben sich gestritten darum, wer der ein bestimmtes Kind, ob es dem einen sein Vater ist oder ob es dem anderen sein Vater ist. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat geurteilt, dass das Kind demjenigen gehört, auf dessen Bett, wortwörtlich heißt auf dessen Bett, es geboren wurde. Sozusagen diejenige Mutter, die es geboren hat, ist natürlich die Mutter, das steht außer Frage, aber diejenige Mutter, mit dem oder derjenige Mann, der mit dieser Mutter verheiratet war, das gilt rechtlich gesehen als, dieser gilt rechtlich gesehen als sein Vater. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch eine weitere wichtige Sache geurteilt, die auch für uns heutzutage eine große Relevanz hat. Und zwar geht es darum, dass wenn zwei Menschen nicht muslimisch sind, besser gesagt, sie sind sogar Götzendiener, diese beiden, einer von beiden nimmt jetzt den Islam an, dann gibt es ein Problem, weil ein Muslim darf nicht mit einem mit einer Götzendienerin verheiratet sein. Und umgekehrt genauso. Eine muslimische Frau darf nicht mit einem Götzendiener verheiratet sein, sogar mit gar keinem anderen außer mit einem Muslim. Und deswegen, als Safwan ibn Umayya radiallahu ta'ala anhu und Ikrima ibn Abi Jahl, sie beiden hätten sich eigentlich erstmal trennen müssen, wie zum Beispiel bei Ikrima ibn Abi Jahl, haben wir gestern darüber gesprochen. Ikrima ibn Abi Jahl war einer dieser vier Personen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung Makkas gesagt hat, sie müssen getötet werden, selbst wenn sie sich an der am Überzug der Kaaba festhalten. Da sind sie Zuflucht suchen bei der Kaaba. Und das heißt, er war an diesem Tag noch kein Muslim. Ja? Aber seine Frau, sie war schon muslimisch. Okay? Und er hat dann den Islam angenommen und uns ist nicht bekannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ehe irgendwie aufgelöst hätte. Und deswegen sagen manche Gelehrte, sobald der andere Ehepartner den Islam annimmt, dürfen sie beide wieder gemäß dem ersten Ehevertrag zusammenkehren und alles bleibt so, wie es vorher gewesen ist. Es sei denn natürlich, die Frau entscheidet sich zwischenzeitlich, dass sie einen anderen Mann heiraten will. Das ist eine andere Angelegenheit. Aber manche Frauen, sie wollen warten und sie haben Hoffnung, dass ihr Mann irgendwann den Islam annimmt. Und das ist sicherlich eine Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala, sodass sie Hoffnung haben darf und warten darf, wenn sie das möchte. Ebenso, in dieser Zeit ist Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu erkrankt. Und wie viele andere Menschen, wenn sie krank werden, denken sie daran, Geld zu spenden. Und ihr wisst, dass die beste Art von Spende ist diejenige Spende, die man hergibt, während man gesund und geizig ist. Warum? Warum? Weil das ist so richtig, man kämpft gegen sein eigenes Ego. Ja? Das heißt also, man gesund und geizig und man hat Angst, arm zu werden. Wenn man in diesem Moment spendet, das zeigt Gottvertrauen und das zeigt, dass man tatsächlich seinen Charakter reinigen möchte mit dieser Spende. Und zu warten natürlich, bis man kurz vor man gestorben ist und dann zu sagen, jetzt kann man alles spenden, das ist nicht das Wahre, aber der Islam hat das nicht ganz verboten, nur teilweise verboten. Das heißt also, denn wenn eine Person jetzt ihr gesamtes Geld spenden würde und viele Menschen kommen dann auf die Idee, das in diesem Moment zu machen, dann wäre das ein Nachteil zu den eigenen Hinterbliebenen. Es wäre ein Nachteil für die eigenen Erben, für die eigene Ehefrau, die eigenen Kinder und wie eine Person, die weiß, dass sie zum Beispiel auf den elektrischen Stuhl kommt und dann plötzlich sie gibt ihr ganzes Geld her. Ja? Das ist sicherlich nicht wünschenswert. Und deswegen hat der Islam, oder beziehungsweise Sa'd ibn Abi Waqqas, er wollte sein gesamtes Vermögen spenden. Und dann hat der Prophet a.s.w. ihm das verboten und hat ihm gesagt, du sollst weniger spenden. Und bis er dann gesagt hat, okay, dann spende ich eben nur ein Drittel. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-thuluthu wa-thuluthu kathir, das heißt sinngemäß übersetzt, ein Drittel ist in Ordnung, obwohl es trotzdem viel ist. Ein Drittel ist in Ordnung, obwohl es trotzdem viel ist. Und deswegen haben manche Sahabe gesagt, wenn man lieber ein Fünftel spendet, ist es besser. Wenn die bei 50 sind, ist es noch besser. Das heißt also, dass man seinen Hinterbliebenen reich hinterlässt, seine Hinterbliebenen wie die Kinder reich hinterlässt, ist besser, als dass man sie arm hinterlässt und nachher sie betteln bei anderen Leuten. Ja? Und deswegen darf man nicht denken, dass wenn man spendet, dass diese Spende anderen besser ist, für andere besser ist. Weil die Spende, die du deinen eigenen Kindern gibst, wenn sie das Geld brauchen, dann ist es noch viel besser. Ja? Und deswegen die Erbgesetze, die gelten natürlich, aber man hat einen Freiraum nach Abzug natürlich von Schulden, Pflichten, alles mögliche, hat man einen Freiraum von maximal einem Drittel, wie dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam es klar gemacht hat. Und wir lernen ebenfalls aus diesem Hadith eine folgende Begebenheit. Und zwar kam eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Frau Hind, die Tochter von Utba, und sie ist die Ehefrau von Abu Sufyan. Abu Sufyan, von dem wir vorher gehört haben, dass er den Islam angenommen hat, bevor der Prophet ﷺ Mekka betreten hat, noch wir gestern gesprochen haben. Dieser war offensichtlich geizig. Okay? Und deswegen kam Hind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat sich bei ihm beschwert. Und hat ihm gesagt: Oh, Gesandter Allahs, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Und er gibt mir nicht das, was mir und meinen Kindern ausreicht. Darf ich mir von seinem Geld einfach was nehmen? Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ja, nimm so viel, wie es für dich und dein Kind in üblicher Weise ausreicht. Nimm so viel, wie es für dich und dein Kind in üblicher Weise ausreicht. Und das خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. Und das ist natürlich aus diesem Hadith kann man viele Sachen lernen und bildet eine Basis, dieser Hadith bildet eine Basis im Kapitel An-Nafaqat, wenn es um Unterhaltszahlungen geht, im Kapitel Unterhaltszahlungen im Al-Fiqh, weil dieser Hadith ist zahlreich beschmückt mit Bestimmungen, mit rechtlichen Bestimmungen, aus denen wir sehr viel lernen können. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch an diesem Tag den Handel mit Alkohol und verendetem und mit Götzen verboten. Der Handel mit Alkohol und mit Götzen und mit verendetem, das sind drei, kann man sagen, unterschiedliche Dinge. Erst einmal, das Alkohol und das Veränderte sind einmal was zu trinken, einmal etwas zu essen. Aber das Verbot auf Alkohol bezüglich auf Alkohol ist natürlich ein sehr strenges Verbot. Weil der Prophet ﷺ hat alle Menschen, die etwas mit dem Alkohol zu tun haben, verflucht. Sowohl derjenige, der ihn herstellt, auch derjenige, für den es hergestellt wird, als auch derjenige, sowohl derjenige, der einschenkt, als auch derjenige, für den es eingeschenkt wird, und auch derjenige, der es trägt, und derjenige, für den es getragen wird. Und so hat er, und der es verkauft und der es kauft. Und so hat er alle, diese acht Personen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufs Strengste verflucht. Und auch die allermeisten Gelehrten sagen, dass eben dieser Khamr, auf arabisch Wein, also Khamr, beziehungsweise jede Form von Alkohol ist najis, unrein, islamisch gesehen dreckig, islamisch gesehen unsauber. Und die zweite Sache ist das Verendete. Verendete, hiermit ist gemeint, jedes Tier, das man, wenn man es islamisch ordnungsgemäß tötet, ich sage extra tötet, weil es gibt Tiere, die werden geschlachtet, es gibt Tiere, die werden gejagt, beziehungsweise geangelt. Ja. Insofern, jedes Tier, das man ordnungsgemäß dazu bringt, dass es getötet ist, dass man essen darf, wenn es stirbt, ohne dass man es ordnungsgemäß getötet hat. Ja? Ohne dass man es ordnungsgemäß getötet hat. Dann diese Tiere gelten als verendet und sind najis. Wie zum Beispiel ein Schaf, das von alleine stirbt. Ja? Oder das irgendwo vom Berg runterfällt und dadurch, oder es erstickt. Oder was auch immer, erschossen wird oder wie auch immer. Und die ganzen, das nennt man Meita auf Arabisch. Natürlich auch alle Tiere, die man nicht essen darf. Alle Tiere, die man nicht essen darf und von alleine nicht sterben, wie zum Beispiel Affen oder nehmen wir meinetwegen Adler, ja, oder was auch immer, welche Tiere es gibt, die man nicht essen darf, wenn sie sterben, auch wenn sie geschlachtet würden, man darf sie nicht essen, weil Allah das uns nicht erlaubt hat. Und die nächste Sache sind die Götzen. Insofern lernen wir natürlich die Götzen, weil sie nicht an sich unrein sind, denn das Material ist vielleicht Stein oder Ton oder was auch immer, aber die Götzen, weil sie im übertragenen Sinne najis sind. Das heißt, islamisch gesehen sind sie unrein. Und hier aus diesem Verbot lernen wir, liebe Geschwister, dass ein Muslim weder eine verbotene Sache behalten darf, noch besitzen darf, noch verwenden darf. Denn eine Person sagt vielleicht, die Sache ist verboten, aber ich bewahre es trotzdem in meinem Haus auf. Sagen wir nein. Wenn es verboten ist, diese Sache zu verkaufen, dann ist es auch verboten, dafür Geld zu nehmen Und dann ist es auch verboten, mit dieser Sache, diese Sache zu besitzen. Dieses Verboten, diese Sache zu besitzen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, als Alkohol verboten wurde, haben sie alle den Alkohol ausgeschenkt. Haben sie alle den Alkohol, also ausgeschenkt meine ich damit, ausgeschüttet meine ich. Ausgeschenkt ist vielleicht ein anderer Begriff. Also wir haben das ausgeschüttet. Okay? Warum? Weil man darf es auch nicht bei sich zu Hause behalten als Dekoration oder sonst irgendetwas. Kann sein, eine Person sagt, Gitarren und Piano sind verboten, aber ich benutze es nicht, ich lasse es einfach an meiner Ecke stehen. Nein, darfst du auch nicht stehen lassen wie gesagt, weil der Prophet a.s.w. das ausdrücklich, oder besser gesagt hier diesen Hadith verboten hat. Ebenso, an dem Tag, an dem Mekka befreit wurde, hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu seinen Vater gebracht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und offensichtlich, weil er den Treue-Schwur leisten wollte oder wie auch immer, und der Prophet hat gesehen, dass er einen ganz schneeweißen Bart offensichtlich hatte, und dann hat er angeordnet, dass er seinen Bart färben soll, und deswegen ist es auch eine Sunna, es zu machen oder nicht zu machen. Man darf also seinen Bart, wenn er weiß geworden ist, darf man ihn entsprechend färben. Aber er sagte, er färbt ihn aber nicht mit Schwarz. Färbt ihn aber nicht mit Schwarz. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Hadith sehr schön, und zwar sinngemäß, warum habt ihr den Mann zu mir gebracht? Hättet ihr mir doch Bescheid gesagt, wir wären zu ihm gegangen. Wir wären zu ihm gegangen. Das sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil dieser Mann da war viel älter als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und hier lernen wir auch den Hadith, in dem der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wer nicht unseren Kleinen gegenüber barmherzig ist und nicht unsere Älteren respektiert, der gehört nicht zu uns. Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina. Ebenso ist eine folgende Angelegenheit ist aufgetaucht an diesem Tag oder in dieser Zeit. Und zwar gab es eine Frau aus dem Stamm Banu Makhzum. Und diese Frau, sie hat gestohlen. Sie hat gestohlen. Und unter bestimmten Bedingungen, wenn man stiehlt, schreibt der Islam vor, dass diese Person natürlich ihre Hand weggemacht werden muss. Ja, das ist eine bekannte Sache. Allah sagt das im Koran Karim deutlich. Und diese Frau, sie hat gestohlen. Und diese Angelegenheit hat der Prophet erfahren, a.s.w. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, müsst ihr wissen, in diesem Fall ist er nicht nur der Prophet, sondern er ist auch das Staatsoberhaupt. Er ist auch das Staatsoberhaupt. Und dann haben die Leute versucht, weil diese Frau war eine angesehene Frau. Sie war keine Bettlerin, eine einfache, sie war eine angesehene in ihrem Stamm. Und so hat man versucht, den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat sich überlegt, wie können wir ihn überzeugen, dass er ihr diese Strafe erlässt? Und sie haben sich gefragt, haben die Menschen gesagt, am besten, wir schicken Osama ibn Zaid zu ihm. Wer ist Osama ibn Zaid? Erst einmal, Osama ibn Zaid heißt er Osama, Sohn von Zaid. Zaid ist dieserjenige, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals am Anfang einmal adoptiert hatte. Bevor die Adoption also verboten wurde. Und das weist schon darauf hin, dass er ihn sehr gerne hat. Und dann erst recht natürlich seinen Sohn. Deswegen haben sie eine Person gefunden, eine junge Person, die er mag. Das haben sie gesagt, geh du mal hin und versuch du mal den Propheten davon überzeugen. Auf dich wird er bestimmt hören. Als er dann zum Propheten ging, sallallahu alaihi wasallam, und ihm diese Angelegenheit vortrug und ihn überzeugen wollte davon, dass man diese Frau nicht bestraft, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wurde er sehr zornig. Und er wurde zornig mit Usama selbst, Usama, diesem Sohn von Zaid. Warum? Weil, liebe Geschwister, er sagte selbst sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka an-nasa qablakum annahum kanu idha sariqa aw saraqa fihim ash-sharif tarakuh wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann seinen berühmten Spruch. Er sagte alaihi salatu wassalam, diejenigen Menschen, die vor euch gelebt haben, sind zugrunde gegangen, weil wenn unter ihnen eine angesehene Person gestohlen hat, haben sie ihn gehen lassen. Und wenn unter ihnen ein Schwacher gestohlen hat, dann haben sie die Strafe auf ihn ausgeübt. Und ich schwöre bei denjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, selbst wenn Fatima die Tochter von Muhammad stehlen würde, würde ich ihr ihre Hand abschneiden. Selbst wenn Fatima die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam stehlen würde, dann würde ich ihre Hand abschneiden. Und er würde das selbst machen. Selbst. Er würde nicht jemandem anderen sagen, mach es. Warum? Wenn es um die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala geht, da sind alle Menschen gleich. Da sind alle Menschen gleich. Und hier auch sieht man, dass wer ist diejenige Person, die so etwas anordnet? Der Richter. Das islamische Staatsoberhaupt. Ja? Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, so etwas versucht, in seiner Umgebung umzusetzen. Okay? Und sagt, das ist Allahs Gesetz, ich muss das hier umsetzen. Nein. Warum? Weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war derjenige, der das angeordnet hat. Ja? Wie dem auch sei, in dieser Begebenheit, liebe Geschwister, lernen wir eben, dass der Islam keinen Unterschied macht zwischen einem angesehenen Menschen oder einem schwachen Menschen, wenn es um die Gesetze Allahs geht, subhanahu wa ta'ala. Alle sind gleich dafür, fertig. Und das ist auch die Gewaltigkeit des Islams. Und deswegen wollen viele Menschen Islam nicht haben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam behandelt seine Familie genau wie alle anderen. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat sogar extra zu seiner Familie gesagt, hört mal zu, wenn ich etwas anordne, müsst ihr die Ersten sein, die das umsetzen. Weil die Menschen, sie schauen auf euch. Als allererstes. Sie gucken, was macht die Familie des Kalifen selbst. Ja? Deswegen, wenn nämlich eine angesehene Person einen Fehler macht, dann ist es nicht so, wie eine andere Person den gleichen Fehler macht. Ja? Und deswegen ist der Islam diejenige Religion, die tatsächlich Gerechtigkeit für alle Menschen garantiert. Und Bedingung ist natürlich, dass die Menschen, die Menschen entscheiden lassen, die auch gottesfürchtig sind und die auch diese Religion verstanden haben und sie auch umsetzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also klar gemacht, dass ein Volk zugrunde gehen wird, wenn sie ungerecht sind. Und dass die Gerechtigkeit Grundbasis für jeden Staat ist, sein muss, wenn dieser Staat lange währen möchte. Ungerechtigkeit zerstört jede Gemeinschaft. Denn Ungerechtigkeit, ja, ist wie ein Pulver von Munition. Irgendwann mal wird es so viel, dass es knallt. Die Leute halten das nicht mehr aus. Die Leute, irgendwann mal gibt es eine Grenze, wo der Mensch sagt, okay, ich möchte lieber mein Leben hergeben, statt dass ich in Ungerechtigkeit weiterlebe. Deswegen, subhanallah, ist ein Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, das sich immer wieder natürlich unter den Menschen bewahrheitet. Nachdem die Geschwister diese Aktion beendet war und Mekka ein für alle Mal, Gott sei Dank, in den Händen der Muslime ist und bis an den heutigen Tag ein Ort ist, an dem man Allah subhanahu wa ta'ala in Sicherheit anbeten kann, haben die Muslime jetzt Zeit gehabt, sich wieder anderen Aufgaben zu widmen, und zwar den beiden Stämmen Hawazin und Thaqif. Und deswegen sind die nächsten Feldzüge genau in Bezug auf diese beiden Stämme. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا